Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Willkommen zur Diskussion am Montagvormittag. Die Landtagswahlen in Thüringen, Sie kennen einen klaren Wahlsieger, Bodo Ramelow. Dessen Linkspartei kam auf 31%. Dennoch ist in Erfurt vieles unklar, denn das bisherige Regierungsbündnis aus Linken, SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Gemeinsam als Viererbündnis mit der FDP wäre die Mehrheit da, ganz knapp, aber die Liberalen schließen das aus. Eine Minderheitsregierung erscheint nun vielen wahrscheinlich oder viele müssen über ihren Schatten springen. Und auch das gehört zum Ergebnis. Die AfD verdoppelte ihren Stimmenanteil in Thüringen. Sie kommt dort auf 23,4%. Doch das Hauptaugenmerk wollen wir in dieser bundesweiten Sendung auf die Konsequenzen des Wahlergebnisses für Berlin richten. Die im Bund regierenden Parteien, CDU und SPD, blicken in Thüringen auf desaströse Resultate. Die SPD rutscht auf 8,2%, die CDU verliert über 11 Punkte auf 21,8%. Dieser Rückschritt trifft CDU wie SPD in ohnehin mühsamen Zeiten der Bundesregierung. Von der Syrien-Politik bis hin zum Ringen um eine Grundrente knirscht es zwischen den Partnern. Und nun geht, neben Olaf Scholz und Clara Geiwitz, auch noch mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ein Paar in die zweite Bewerberrunde um den SPD-Parteivorsitz, das die Fortsetzung des Regierungsbündnisses in Berlin ablehnt oder dem zumindest skeptisch gegenübersteht. Unser Thema heute: Landtagswahl in Thüringen, Folgen für Berlin. Unsere Gäste sind Elisabeth Kaiser, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Thüringen, genauer aus dem Wahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land. Dazu Antje Tillmann, direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Erfurt und Weimar. Beide hören uns aus Erfurt. Guten Morgen an Sie beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und hier in Köln im Studio ist der Bonner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Frank Decker. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Wie sehen Sie die Wahl in Thüringen und welche Lehren sollte die Bundesregierung daraus ziehen? Unsere Hörerinnen und Hörer haben heute früh schon einige Meinungen abgegeben. Hier einige davon.
Klaus Hochscheid, Bad Bezabern. Das gestrige Wahlergebnis sendet unverkennbar eindeutige Signale an die GroKo aus. Aber beide Parteien sind in ihren Rollen gefangen und haben keine andere Wahl, als diese GroKo bis zum Ende 2020 weiter fortzuführen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Fischer-Husemeyer aus Berlin. Also ich stelle mal die Frage in den Raum, ob es nicht in Deutschland auch mal möglich ist, eine Minderheitenregierung zu etablieren. Und wenn jetzt unter Umständen vier Parteien auch noch eine Regierung bilden sollten, dann ist Chaos vorprogrammiert und die Kompromisse sind dann auch auf dem allerkleinsten Nenner.
Gerhard Schäfer aus Dortmund. Jawohl, das wird für Berlin auch Folgen haben. Und die SPD, wenn die das nicht beantwortet, dann sieht es das nächste Mal genauso bitter aus. Und deswegen muss sich mal was überlegen. Für Berlin ist das eine große Pleite. Für Thüringen ist das eine große Chance. Jetzt müssen die beiden Gewinner, die müssen zusammenarbeiten. Das hat das Volk gewählt. Nicht den üblichen dämlichen Rest darunter.
Von Leipzig. Natürlich wird es Folgen für Berlin, weil diese historische Eselei mit einer großen Koalition endlich aufgelöst werden muss. Das kann nicht so weitergehen.
Scholz aus Hamburg, also ich bin der Meinung, das ist schon lange fällig, dass sich die Koalition auflöst, weil die sind schon lange am Ende und vielleicht wird das auch diesmal begriffen, weil das ist ja nur eindeutig.
Soweit unsere ersten Stimmen. Vielen Dank an alle, die sich schon beteiligt haben. Frau Kaiser, starten wir mit Ihnen. Sie haben es gehört, Herr Zorn aus Leipzig nannte die Große Koalition eine, Zitat, große Eselei. Herr Schulz aus Hamburg hält das Ende für schon lange fällig. Sie waren schon 2017 gegen die Neuauflage des schwarz-roten Bündnisses in Berlin. Muss das jetzt ein Ende haben?
Nun ja, zum einen war das damals ja schon eine Richtungsentscheidung und das, was jetzt passiert, war mehr oder weniger von vielen befürchtet worden, dass uns eben diese große Koalition nicht gut tut und sich das auch in den Wahlergebnissen deutlich macht und das ist es jetzt. Und jetzt könnte man schnell sagen, gut, jetzt gehen wir sofort raus aus der großen Koalition, wir sehen, was es uns gebracht hat. Aber ich glaube, auch das würden uns die Wählerinnen und Wähler nicht unbedingt honorieren, wenn wir einfach aufgrund von Wahlergebnissen sozusagen flüchtend aus dieser großen Koalition gehen. Sondern ich glaube, es muss mit klaren auch Gründen irgendwo auch zusammenhängen. Und jetzt haben wir ja auch den Prozess so definiert, dass wir eine Bilanz ziehen, jetzt im Herbst. Und das muss auch getan werden. Und da muss man auch ehrlich sein. Und jetzt nicht nur die Erfolge, die wir durchaus haben in der Großen Koalition, da nach vorne stellen, sondern eben auch, was wir nicht erreicht haben und wo es auch noch haarig werden könnte. Und da müssen wir ehrlich in die Diskussion gehen und dann wird sich im Dezember auf dem Parteitag entscheiden, wie die SPD weitermacht.
Frau Tillmann für die CDU in Erfurt. Werner Schreier ist einer unserer Hörer und er schreibt, wenn Parteien in voller Arroganz schlechte Politik für die Bürger machen, wechsle ich den Anbieter. Das sei kein Protest, sondern gesunder Menschenverstand. Trifft mittlerweile die Unzufriedenheit mit der Regierung in Berlin auch die Thüringer so stark?
Also mich hätte interessiert, ob die Hörerinnen und Hörer, die sich einig sind in dem, was sie nicht wollen, sich genauso einig gewesen wären in dem, was sie wollen. Die Wahlergebnisse sind ja so differenziert, dass ich überhaupt nicht erkennen kann, in welche Richtung die CDU sich verändern sollte. Wir haben genauso an die AfD verloren wie an die Linke. Von daher habe ich daraus keinen klaren inhaltlichen Pfad erkennen können. Ich glaube, man muss auch im Bund darauf achten, was kriegt man denn statt großer Koalition. Und wenn Wahlergebnisse ähnlich in Berlin wären, wie sie jetzt in Thüringen wären, mit einer Viererkoalition, dann kann ich nur sagen, da ist ein Regieren nicht gut möglich. Und das ist für das Land schlecht. Die Situation in Europa ist im Moment sehr aufgeregt. Da brauchen wir eine starke Regierung. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was die Wählerinnen und Wähler eigentlich wollten.
Herr Decker, steht das Ende der Regierungszusammenarbeit bevor oder ist es so, wie unser Hörer Klaus Hochscheid ganz zu Beginn sagte, dass Union und SPD so in ihren Rollen gefangen seien, dass es eigentlich keine andere Wahl gäbe, als das Bündnis in Berlin bis zum vorgesehenen Ende fortzusetzen?
Nein, ich würde da nicht zustimmen. Natürlich, wenn man davon ausgeht, dass die beiden Parteien bei Neuwahlen, die ja dann fällig werden könnten, Verluste zu erwarten hätten, dann spricht nichts dafür, dass sie die Koalition beenden. Aber zumindest die SPD hat ja diese Entscheidung auch ein Stück weit in die Hände der Mitglieder gelegt, die jetzt über den Vorsitz entscheiden. Und da spielt die Frage, drin bleiben oder rausgehen, schon eine große Rolle. Und das ist nicht absehbar. Also Olaf Scholz und Klara Geiwitz haben jetzt im ersten Wahlgang kein so gutes Ergebnis erzielt, dass man jetzt sicher sagen könnte, sie werden das Rennen machen. Und damit wäre ja eine gewisse Vorentscheidung auch gefallen für den Verbleib in der Koalition. Also das Ganze ist durchaus offen.
Der Fokus dieser Sendung liegt auf den Folgen der Wahl für Berlin, aber einen Blick auf die Konstellation in Thüringen wollen wir doch schon noch werfen. Schauen wir nämlich auf das Wahlergebnis, ist es einfach spektakulär. Stärkste Kraft also die Linken, gefolgt von der AfD und dann erst der CDU. Die bisherige Koalition aus Linken, SPD und Grünen hat nicht genügend Stimmen. Frau Tillmann, Mike Moring, der Spitzenkandidat der CDU, hat heute früh erstmals kompromissbereitere Töne mit Blick auf eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei angeschlagen. Er sagte in der AfD.
Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht. Das ist ja offensichtlich auch das Votum der Wähler gestern gewesen, dass die Parteipolitik nicht vorne steht, sondern die Interessen des Landes. Das richtet sich aber bis auch nach Berlin und wieder nach Thüringen zurück. Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen, was für Thüringen wichtig ist.
Frau Tillmann, sollte die CDU in Thüringen mit der Linkspartei zusammenarbeiten?
Also Mike Moring hat es ja in der Reihenfolge ganz klar gesagt, wir brauchen eine stabile Regierung und verantwortungsvolle Politiker sorgen dafür, dass es nach einer Wahl eine möglichst stabile Regierung gibt. Und da Gespräche in fast jede Richtung zu führen, ist erstmal richtig zu überlegen, was kann es geben. Die FDP hat wie immer sofort gesagt, sie macht eine Regierungskoalition, die möglich wäre, nicht mit. Wenn das die anderen Fraktionen auch tun würden, dann hätten wir keine stabile Regierung. Von daher glaube ich schon, dass es richtig ist zu überprüfen, wie könnte denn ein Ministerpräsident Ramelow, der die Aufgabe jetzt hat, eine Regierung zu bilden, wie könnte das gelingen? Und dann muss man sich die Voraussetzungen angucken und danach entscheiden.
Nur eine Tolerierung der möglichen linken Führung oder Koalition?
Ich denke, Bodo Ramelow kennt seinen Auftrag, das hat er gestern sehr selbstbewusst gesagt. Sein Job ist es jetzt auszuloten, wo es eine Regierung geben könnte. Und wenn es keine Regierung gibt, dann muss man darüber nachdenken, ob eine Minderheitsregierung möglich ist. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Wir werden auch mit unseren Mitgliedern in den Kreisverbänden heute sehr intensiv das Ergebnis diskutieren und auch bei unseren Mitgliedern gucken, was möglich ist, was sie mitmachen würden, die als Wahlkämpfer am Stand gestanden haben und danach entscheiden.
Hier also etwas Offenheit. Das Stichwort ist schon gefallen. Unsere Hörerin Frau Fischer-Husemeier aus Berlin hat es auch zu Anfang angesprochen. Ist eine Minderheitsregierung mit fallweisen Mehrheiten die bessere Alternative als vielleicht ein wackeliges Viererbündnis, Herr Decker?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Varianten von Minderheitsregierungen, wechselnde Mehrheiten. Das wäre durchaus möglich, weil es in Thüringen ja jetzt auch eine Mehrheit gäbe, zusammen mit der FDP, die ja ganz knapp reingekommen ist. Also insoweit könnten dann fallweise die FDP oder die CDU dann diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung unterstützen. Es gäbe aber natürlich auch eine andere Möglichkeit, nämlich eine Art Stützmodell, wo sich dann die CDU verpflichten würde, die Minderheitsregierung dauerhaft zu unterstützen. Und dann wäre eine interessante Frage, wird das eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung sein? Denn es würde ja auch ausreichen, dass es die Linke zusammen mit der Union macht. Also es gibt ganz unterschiedliche Varianten von Minderheitsregierungen und auch die Option, eine förmliche Koalition einzugehen, die ist natürlich auch nicht vom Tisch. Das könnte ja für die Union tatsächlich auch reizvoll sein, weil sie dann die Möglichkeit hätte, eben auch mit eigenen Ministern in eine solche Regierung einzutreten. Also das sind alles mögliche Optionen.
Da wird noch viel zu rechnen sein und zu verhandeln sein. Angesichts des Rekordergebnisses für die AfD bis hinauf zur zweitstärksten Kraft in Thüringen müssen wir auch darauf schauen. Mit 23,4% verdoppelt ja nicht irgendein AfD-Landesverband da seinen Stimmanteil, sondern der Landesverband von Björn Höcke, der Symbolfigur des radikal-nationalistischen Flügels der AfD, der immer wieder mit NS-Vergleichen provoziert. Charlotte Knobloch, die frühere Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, spricht davon, das Ergebnis zeige, dass in unserem politischen Ergebnis etwas grundlegend aus den Fugen geraten sei. Zitat Ende. Unser Hörer Michael Schönberger schreibt dazu, gegen das Sperrfeuer der Staatsmedien habe die AfD fast 24% der Stimmen erreicht. Was die Stimmenzuwächse angeht, habe sie die Wahl gewonnen. Dagegen die Mail von Christa Schneider. Sie finde es immer wieder erschütternd, dass ausgerechnet im Osten, einem Ort mit Diktaturerfahrung, so viele Mitbürger eine Partei wählen könnten, die uns letztlich wieder den Nationalsozialismus bringen werde. Frau Kaiser, Sie kommen aus dem Bundestagswahlkreis Gera-Greiz-Altenburger Land. Ich habe es erwähnt, Sie sind selbst aus Gera. Dort sehen wir nun, dass dort einmal in den Landtag einzieht ein Kandidat der Linken und einmal der AfD-Kandidat. Können Sie aus Ihrer Erfahrung vor Ort beschreiben, womit die AfD in Ihrer Heimatstadt punktet?
Naja, zum einen gibt die AfD sehr, sehr einfache Antworten. Das kennen wir ja auch. Und ich merke auch bei den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass es da teilweise gar nicht um die AfD als Partei oder ihre Programme geht, weil die sind oftmals auch unbekannt, den Menschen, mit denen ich dann spreche. Das ist dann eher so ein allgemeiner Frust gegenüber der Politik. Da werden Dinge genannt, die dann dazu führen, dass man AfD wählt, die man gar nicht jetzt unbedingt mit Bundespolitik oder Landespolitik in Verbindung bringen würde. Und wenn ich dann sowas höre wie, ich bin Arbeiter, deswegen wähle ich die AfD, dann steigen mir natürlich die Haare zu Berge, weil für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer macht natürlich die AfD nichts. Und da frage ich mich dann schon, woher das dann kommt. Das ist eher meines Gefühls oder was ich auch so erlebe, nach wie vor eine Anti-Haltung gegen die Politik. Und dann wird sich daraus versprochen, dass die Antworten, die die AfD gibt, eben auch auf Migration, auf Sicherheitsfragen, aber eben auch auf Fragen, wie kann ich noch in Zukunft mein Auto fahren, mein Dieselauto vielleicht, wenn ich auf dem Land wohne. Da sagt die AfD einfach, Klimawandel, das gibt's gar nicht. Und das ist nur auch eine Form der Systempolitik, um den kleinen Mann an die Geldbörse zu gehen und den auch noch das Autofahren zu verbieten. Und solche einfachen Sprüche verfangen dann doch teilweise. Und das macht mir dann schon große Sorgen.
Thomas Jäger hat uns auch eine E-Mail geschrieben, er hört uns auch und er schreibt, seiner Ansicht zeige die Wahl in Thüringen ganz klar, dass die AfD eine wichtige Partei geworden sei, die nicht mehr ignoriert werden könne. Wenn mit der Linken koaliert werde, müsse auch zwangsmäßig darüber nachgedacht werden, mit der AfD zu koalieren. Zitat Ende. Frau Tillmann, wie wird die CDU in Thüringen mit der AfD umgehen?
Also wir werden garantiert nicht mit der AfD koalieren. Da geht es auch gar nicht um die Wählerinnen und Wähler, sondern um die Personen. Wir haben im Deutschen Bundestag in zahlreichen Reden mitbekommen, wie die Mitglieder und die Abgeordneten der AfD agieren. Das ist für mich nicht human, nicht erträglich, diese Reden zu hören. Und deshalb wird es auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen geben.
Dann will ich auch nicht vorenthalten die Mail von Hans J. Nimczek. Der spricht nämlich die Rundenauswahl hier an. Er vermisst in dieser Diskussion die AfD. Schließlich habe sie als zweitstärkste Partei abgeschlossen. Das kann ich erörtern. Nochmal als Blick auf die bundespolitischen Folgen und die Bundesregierung. Denn das ist natürlich etwas, was die Menschen in ganz Deutschland sehr stark umtreibt. Und weil wir das Studio nicht mit 6, 7, 8 Gästen füllen können, um auch den Hörern noch Zeit zu geben, haben wir das in diesem Fall so entschieden. Und damit möchte ich noch einmal auf die Bundespolitik zurückkommen, denn das ist ja unser Thema. Unser Hörer Gerhard Edelmann schreibt, das Wahlergebnis zeige, dass über 50% der Wählerinnen und Wähler sich aus der sogenannten Mitte verabschiedet hätten. Die Gründe für das Ausscheren aus der Enge der Mitte seien vielfältig: Altersarmut, Versagen der Wohnungspolitik, Niedriglöhne, befristete Arbeitsverträge, soziale Kahlschläge. Frau Tillmann, beginnen wir mit Ihnen. Ist das einfach die Negativbilanz der Bundesregierung, die der Hörer da aufmacht?
Nein, das kann ich so nicht erkennen, denn genau in den Themen haben wir ja in den letzten 2 Jahren Erfolge tatsächlich auch verabredet. Wir haben das Pflegeversicherungsreformgesetz, wir haben die Löhne in der Pflege erhöht, wir haben die Ausbildungsmindestvergütung eingeführt, das heißt auch Auszubildende in den neuen Ländern haben jetzt eine Mindestvergütung. Wir haben enorm in den sozialen Wohnungsmarkt finanziert, wir haben die Bürgerinnen und Bürger entlastet. Das Problem ist ein bisschen, dass ein Gesetz nicht an dem Tag, wo es verabredet wird, auch direkt bei den Bürgern ankommt. Das heißt, die Bürger sind sehr ungeduldig, was ich verstehen kann. Aber ich glaube, dass die Folgen der Politik, die wir in den letzten 1,5 Jahren gemacht haben, bei den Bürgerinnen und Bürgern dauerhaft ankommen wird. Wir werden den Wohnungsmarkt durch Wohnungsneubau entlasten. Wir haben jetzt das Klimapaket auf den Weg gebracht. Wir werden den Solidaritätszuschlag für 90% der Bürger abschaffen. Das heißt 5,5% Steuersenkung. Das hat so in den letzten Jahren noch nicht gegeben. Aber die Gesetze treten halt nicht am selben Tag in Kraft, sodass ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem halben oder Dreivierteljahr diese Bilanz auch in der eigenen Tasche besser spüren können.
Nun beklagen aber auch viele Wahlkämpfer von vor Ort, sowohl von SPD als auch von CDU, dass es der Regierung in Berlin nicht gelungen sei, eine Einigung zur Grundrente zu erzielen, die gerade im Osten ein wichtiges Thema gewesen wäre. Frau Kaiser, Sie haben gerade gesagt, man bräuchte einen Grund, um auszusteigen aus der Koalition in Berlin. Wäre das so ein Grund, die Grundrente?
Ja, ich glaube, das wurde auch schon oft gesagt. Das ist tatsächlich ein Grund. Man muss jetzt gucken, wie die Grundrente ausgestaltet wird. Da wird ja noch verhandelt und noch darüber diskutiert, wie das Modell man dann wählen möchte. Aber na klar, die Bundespolitik hat sich natürlich auch auf die Ergebnisse bei den Wahlen jetzt auch im Osten ausgewirkt. Ich würde bei einem Punkt vielleicht widersprechen, dass man jetzt sagen würde, die Wählerinnen und Wähler haben sich aus der Mitte entfernt, weil man muss dazu auch sagen, dass die Linke in Thüringen gerade mit Ministerpräsident Bodo Ramelow jetzt nicht zu einem Pol oder zu einem Extrem zu zählen ist, sondern wirklich auch fast schon auch nah an den Sozialdemokraten ist. Gerade Bodo Ramelow gilt ja auch als solcher und repräsentiert da eben auch nochmal eine ganz andere Ebene, als vielleicht man sich vielleicht den klassischen Linke vorstellen mag. Aber um auf die Frage Bundespolitik zurückzukommen, es sind natürlich viele Faktoren. Was wir bundesweit auch erleben, ist natürlich auch die Situation im Bildungsbereich. Das ist wieder Landespolitik, dass es an Lehrerinnen und Lehrern fehlt, dass die Kommunen gerade eben auch in strukturschwächeren Regionen, wozu eben auch im großen Teil der Osten gehört, dass die finanziell zu kämpfen haben und dass das eben auch vor Ort wahrgenommen wird, das spielt sicherlich auch in den Frust der Menschen mit rein. Also dass wir da noch auf Bundesebene gucken, wie können wir Kommunen gut ausstatten, auch finanziell und auch unterstützen bei ihren Aufgaben. Da haben wir auch schon viel gemacht. Also gerade auch das Gute-Kita-Gesetz unterstützt da zum Beispiel vor Ort, auch bei den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete und anderes mehr. Da entlasten wir ja auch schon die Kommunen, aber da muss noch mehr passieren, damit es auch spürbar wird für die Menschen, was denn die Politik für die Menschen macht. Und ein weiterer Punkt, wo ich glaube, dass die Menschen nicht so richtig wissen, was macht eigentlich die Große Koalition in Berlin, ist natürlich die Frage, die ganzen guten Dinge, die auch Frau Tillmann schon genannt hat, die Große Koalition auch gemacht hat, geht natürlich irgendwo auch unter, wenn wir uns weiterhin eben bei großen anderen Punkten streiten und natürlich auch keine Einigkeit auch darstellen, sondern eher eben es um Personen geht, um Konflikte bei bestimmten Themen. Und dann nützt es uns auch nichts, wenn bestimmte Akteure dann auch Alleingänge machen, wie wir es jetzt eben von AKK erlebt haben. Also das ist dann nicht unbedingt hilfreich für die Koalition und für das Gesamtbild der Koalition. Und das wirkt sich dann auch auf das Wählerverhalten der Menschen vor Ort aus.
Die Konsequenzen aus der Wahl für die Arbeit der Bundesregierung sind unser Thema und wir werfen noch einen Seitenblick auf die SPD, die ja gerade in der entscheidenden Phase der Mitgliederbefragung zur Vorsitzbestimmung steckt. Und wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Stefan Miller. Er ruft uns aus Straßburg an. Guten Morgen, Herr Miller.
Guten Morgen.
Ihre Idee, wie es in Berlin weitergehen soll?
Ja, ich hatte das vorhin mal in so einem leichtsinnigen Moment geschrieben. Gar nicht. Also das geht einfach so weiter wie bisher aus 2 Gründen. Zum einen kann die CDU aus der Lage, in der sie jetzt ist, nicht raus, solange sie die Kanzlerin hat und die Vorsitzende und damit diese Ämtertrennung hat. Die SPD macht aber keine Zusammenfassung der Ämter mit. Und damit hat die CDU gar keine Handlungsoption, außer abwarten. Und das einzige Abwarten ist, es ergibt sich etwas aus der dann später zu bestimmenden Spitzen- oder bei Vorsitzendenwahl der SPD, wenn dann eine Richtung rauskommt, die dann auf den Bruch hinausgeht, dann wird etwas passieren. Aber solange wird die CDU gar nicht drum rumkommen, stillzuhalten. Am Ende, das ist es ja alles angstgetrieben. Und welche Angst ist größer? Die vor dem Verlust der Macht jetzt oder die vor dem Verlust der Macht in 2 Jahren? Da kann es ja sehr gut sein, dass auch die Sozialdemokraten sagen, also wenn wir sowieso von den Fleischtöpfen Ägyptens weg müssen, dann lass uns doch noch wenigstens 2 Jahre lang da sitzen bleiben. Insofern glaube ich, dass sich erstmal gar nichts entwickelt, taktisch gar nichts mehr. Und dass es für operative Überlegungen noch viel zu früh ist und dass alles davon abhängt, wie die SPD ihren Spitzenkandidaten bestimmt, beziehungsweise wer das dann am Ende sein wird. Nicht Spitzenkandidat, sondern Parteivorsitzender.
Frau Tillmann, teilen Sie diese Analyse von Herrn Miller?
Ich teile die Analyse in dem Punkt nicht, dass wir abwarten. Also ich habe deutlich den Eindruck, dass diese Koalition ganz konzentriert und ganz intensiv das ein oder andere Problem abräumen. Wir haben eben über Wohnungsbau gesprochen. Wir werden jetzt noch die energetische Gebäudesanierung verabschieden. Wir haben im Moment das Solidaritätszuschlagsgesetz im Deutschen Bundestag, um die Menschen um 10 Milliarden Euro zu entlasten. Wir haben in Kindergärten investiert. Wir haben ein Schulsanierungsprogramm auf den Weg gebracht. Wir haben Einkommen in der Pflege gestärkt, wir haben Auszubildende unterstützt. Also von Abwarten kann ich persönlich jetzt wirklich nicht sprechen. Und es gibt im Moment aus meiner Sicht auch keinen Grund für Aufregung, denn wir haben für diese Legislaturperiode eine stabile Regierung, eine Kanzlerin, die diesen Auftrag bekommen hat. Und ich kann wirklich nur raten, dass wir uns konzentrieren, die Probleme abzubauen und nicht über Personal ununterbrochen zu sprechen.
Und die Meinung, ja, und die Meinung von Herrn Miller wird jetzt auch ein wenig durch Guido Hasel gestützt, wenn er auch anders argumentiert. Er argumentiert, die SPD solle mal auf ihre Erfolge verweisen. Wer glaubt, dass er in der Opposition seine politischen Ziele besser durchsetzen könne als in der Regierung, zeige nur, dass ihn die Wirklichkeit absolut nicht interessiert. Hier also nicht so sehr den Machterhalt, sondern einfach auch das verantwortliche Regierungshandeln. Frau Kaiser, nehmen Sie das an?
Ja, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Erfolge gut kommunizieren. Das wissen wir schon lange, dass das bei uns immer noch nicht so gut gelingt, weil wir haben ja schon in der letzten Legislatur sehr viele Erfolge feiern können, wie auch zum Beispiel ganz klar der Mindestlohn. Auch in dieser Legislatur wurde viel erreicht, Frau Tillmann hat es genannt. Aber es gelingt uns ja anscheinend nicht. Also es kommt ja nicht an. Also wir machen ein Projekt nach dem anderen, bauen wir auch Probleme ab, wir gehen die Dinge an und trotzdem honoriert das die Wahlbevölkerung nicht. Und da ist schon die Frage, man könnte jetzt weitermachen wie bisher und hoffen, dass es irgendwann doch durchdringt, oder man fragt sich dann schon, ob man nicht dann doch mal einen klaren Kurs braucht, eine klare Vision, wo es hingehen soll und ob die dann mit der Union zu erreichen ist oder nicht. Das muss man dann eben sehen. Und ich glaube, das muss man jetzt aber auch mal klären, die Frage. Und deswegen braucht es jetzt auch eine starke Führung, die genau diese Frage stellt, die ihre Ideen dort auch in den Vordergrund bringt und auch einen Vorschlag macht. Und die Wählerschaft oder die Mitgliedschaft kann dann entscheiden, wo sie hingehen will. Aber wir haben ja gesehen, die Erfolge, die wir haben, die sind nicht angekommen. Und wenn wir weiter so machen, auf Dauer wird der Trend dann auch nicht aufhören. Und dass sie lieber eher sagen, wir machen jetzt einen Schlussstrich und gehen einen neuen Weg, als wenn man auf Biegen und Brechen und aus Angst irgendwas tut. Und ich glaube, aus Angst, das kann ich auch, denke ich, für die Union sagen, wird keiner in irgendeinem Bündnis verharren, weil das kein Politikgestaltungsanspruch ist. Man hat Ideen, man hat Projekte, die will man umsetzen. Und wenn man das gemeinsam kann, dann ist das gut. Und wenn man es eben nicht kann, dann muss man die Konsequenzen ziehen.
Aber da müssen wir natürlich sagen, was wir gemeinsam können, haben wir mit dem Koalitionsvertrag festgelegt. Wir haben aus gutem Grund sehr lange gebraucht für diesen Koalitionsvertrag. Ich kann jetzt auf der Strecke nicht erkennen, welchen Grund wir haben sollten, von dem Koalitionsvertrag zugunsten der Sozialdemokraten abzuweichen. Denn auch unsere Wählerinnen und Wähler haben natürlich gesehen, dass wir die ein oder andere Kröte geschluckt haben, um diese Koalition hinzubekommen. Von daher sehe ich da keine Lösung, jetzt zu sagen, weil die SPD eine Mitgliederbefragung hat, kommen wir ihr immer weiter entgegen. Das würden unsere Wählerinnen und Wähler nicht gutieren. Und das passt auch nicht zu einer Koalition, wo man sich einmal versprochen hat, mit diesem Arbeitsprogramm, was wir uns gegeben haben, durch eine Legislatur zu gehen.
Weitermachen oder nicht, da haben wir den Kontrast auch gerade sehr gut gehört. Herr Professor Decker, Frau Kaiser sagte gerade, es gelingt uns nicht, die Themen umzusetzen, dass sie beim Wähler offenbar ankommt. Was dominiert dann mittlerweile beim Wähler? Die Stimmung, einfach gegen alles zu sein und gar nicht mehr auf konkrete Politikergebnisse zu hören?
Nein, ich glaube, das Problem dieser Koalition ist nicht der Koalitionsvertrag, auch nicht die Regierungsbilanz. Da mag es vielleicht auch Schatten geben, nicht nur Licht, auch die Frage der Kommunikation, sondern entscheidend ist, dass in den beiden wichtigsten Parteien, der CDU und der SPD, die Führungsfrage nicht geklärt ist. Und das führt natürlich zu einer Selbstbeschäftigung. In der CDU hatte man ja die Hoffnung, dass die Führungsfrage geklärt würde, vor einem Jahr auf den Parteitag mit der Entscheidung für Kramp-Karrenbauer. Das bedeutet immer auch eine Vorentscheidung für die Kanzlerkandidatur. Also eigentlich ging es um die Nachfolge von Frau Merkel. Das ist aber überhaupt nicht sicher. Ja, und in der SPD gibt es ja eine regelrechte Ratlosigkeit. Auch die schwache Beteiligung bei dem Mitgliederentscheid hat ja gezeigt, oder zumindest kann man das so deuten, dass die eigenen Mitglieder auch von dem Personalangebot überhaupt nicht überzeugt sind. Und wenn es jetzt ein knappes Ergebnis gibt, egal in welcher Richtung, könnte das ja ebenfalls bedeuten, dass in Wirklichkeit die Führungsfrage hier auch nicht geklärt ist. Und das verbindet sich natürlich auch in der SPD mit der Frage, wer dann eine Kanzlerkandidatur übernimmt. Und das überschattet die gesamte Regierungsarbeit. Und insoweit müssen die beiden Parteien jetzt tatsächlich, und ich glaube nicht, dass wir da Zeit haben bis 2021, sondern diese Dinge müssen vorher geklärt werden. Und da werden die nächsten Monate entscheidend sein.
Wir haben unseren zweiten Hörer in der Leitung, Matthias Heinze. Er meldet sich aus dem Allgäu. Guten Morgen, Herr Heinze.
Ja, guten Morgen.
Ihre Idee?
Meine Idee, die Koalition, die GroKo, hätte nie entstehen dürfen. Und die sollte dieses letzte oder neuerliche Wahlergebnis dazu nutzen, um das Ganze aufzulösen. Weil das ist für Deutschland nicht tragbar. Man sollte den Mut haben, entweder eine Minderheitsregierung oder für Neuwahlen. Ich sehe eine ganz große Gefahr, dass immer mehr die Bevölkerung sich gegeneinander aufreibt.
Also die große Spaltung. Ja, Herr Heinze, ich danke.
Die große Spaltung, ja. Und da vielleicht noch ganz kurz, klar, hatte ich Ihrer Kollegin eingangs gesagt, mal als Hintergrund. Ich bin 66 geboren, in der Nähe von Dresden. Und es passt zeitlich gerade dazu. Vor 32 Jahren habe ich noch in Dresden bei der Staatssicherheit wegen versuchter Republikflucht eingesessen. Ja, und ich kann mich noch ganz genau erinnern. Und ich möchte eigentlich an alle appellieren, weil gestern habe ich die Politik-Sendung angeguckt von 17 Uhr bis in die Nacht um 12. Und wenn ich Sendung sehe wie Anne Will, die Medien haben einen klaren Auftrag, die Leute zu informieren. Aber wenn man in Sendungen wie Anne Will mittlerweile, ich gucke sie sonst schon gar nicht mehr, sowas sieht, dass man die Leute nicht mehr aussprechen lässt und dass man alles, was von der AfD kommt, nur noch in die rechte Ecke drückt und alle sind braun und alle sind Nazis. Ja, das ist Spaltung der Gesellschaft für mich. Ja, und ich stehe dazu, ich bin auch ein AfD-Wähler und ich war bis 2012 CDU-Wähler. Und die CDU im Speziellen hat aber sowas von ihren Pfad verlassen. Ja? Mhm. Die CDU arbeitet schon lange nicht mehr für die Mitte der Gesellschaft. Und leider, ich beschäftige mich jeden Tag, ich lese jeden Tag verschiedene Medien und ich interessiere mich für Politik. Leider muss man sagen, läuft das langsam sowas von aus dem Ruder, dass eine andere Meinung gar nicht mehr geduldet wird. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und gucken Sie sich die letzten Wahlen an, ob die Europawahl, ja, was ist da rausgekommen? Sie stellen zwei Spitzenkandidaten auf und danach wird alles anders. Ja? Egal in welche Richtung man schaut. Es ist nichts nach der Wahl, so wie es vor der Wahl war. Und dann wundert man sich über Politikverdrossenheit und meint, naja gut, jetzt wählen sie alle rechts. Das ist nie der Fall. Die Leute werden langsam wach.
Herr Heinze, ich danke für Ihre Einordnungen. Ich gebe das direkt weiter an Frau Kaiser. Was antworten Sie Herrn Heinze und seinen breiten Themenspektrum?
Natürlich bin ich froh, wenn sich Bürgerinnen und Bürger politisch sehr interessieren. Mich macht es dann aber schon, also ich habe Fragezeichen vor mir, wenn ich höre, man wählt dann die AfD. Da ist für mich die Frage, warum? Also welche Angebote macht die AfD, die andere Parteien nicht machen? Also ich sehe das nicht, dass gerade für die Mitte die AfD da jetzt die Politik hätte, die den Menschen dann unbedingt was Besseres verspricht oder was anderes. Und mit der rechten Ecke, also wenn ich jetzt aus Thüringer Perspektive das Ganze mal betrachte, und mittlerweile ist es auch rechtlich verbrieft, dass man auch Herrn Höcke als Rassisten bezeichnen kann, der er ist. Könnte man jetzt sagen, das sind ja nicht alle so wie der Höcke. Aber andererseits ist der in Führungspersönlichkeit und auch auf Bundesebene, was man sich da anhören darf, da wird eine Sprache verwendet, da wird zum Beispiel mal entartet gesprochen oder wir werden einen Systemwechsel herbeiführen. Was heißt denn das? Eine Wende 2.0. Mich hat meine Mutter gefragt, was heißt denn das? Was will man denn jetzt verändern? Wir haben doch eine Demokratie, eine freiheitliche. Was heißt denn da jetzt Wende? Wir haben das doch geschafft, was wir damals erreichen wollten. Und solche Fragen muss die AfD mal beantworten. Heißt das jetzt ein Systemsturz? Und auch wenn man sagt, man will sie jagen, also was heißt das? Wie will man mit Menschen umgehen? Das ist schon die Frage, die sich jeder Wähler und jede Wählerin da stellen muss, wenn man die AfD unterstützt.
Dann werden wir Herrn Heinze noch mal kurz antworten lassen. Was meinen Sie zu diesen Argumenten?
Wenn ich zum einen, ja, also nochmal, ich bin kein Nazi oder irgendwas.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Nein. Also, wenn ich an gestern Abend denke, kurz bei den ersten Hochrechnungen. Ja? Wenn man zum Beispiel, man kann Herrn Höcke mögen oder nicht, also man wird nie 100% einer Meinung sein. Und ich habe eingangs auch zu der Kollegin gesagt, wo ich erst angerufen habe, ich gucke so gesehen links und ich gucke rechts und irgendwo in der Mitte ist immer die Wahrheit. Ja? Ich möchte nur mal dran appellieren, wenn Sie oder wenn im Öffentlich-Rechtlichen oder egal wo, nach so einem Wahlergebnis ein Herr Gauland interviewt wird und immer wieder natürlich auf den Herrn Höcke angesprochen wird. Und Herr Gauland hat, und ich habe mich mit diesen Themen auch schon beschäftigt und ich habe auch schon drüber gelesen, also so ist es nicht. Und ich würde gerne mal in so eine Sendung kommen, ja, oder mich mit Ihnen Auge in Auge unterhalten, weil man das in der Kürze der Zeit jetzt am Telefon gar nicht machen kann. Ja. Wenn ein Herr Höcke, und so habe ich es nachgelesen und so ist es auch vom Herrn Gauland, wenn ein Herr Höcke sagt oder damals drüber gesprochen hat, wo der große Aufschrei war, das Denkmal der Schande, ja, das ist das Denkmal unserer deutschen Schande. Das hat ein Herr Augstein im Spiegel noch viel krasser geschrieben.
Ja, dieses Zitat war ja nicht das einzige in dieser Rede, Herr Heinze.
Nein, das ist nicht das einzige.
Aber
das ist richtig. Aber es ist, geben Sie sich mal einen Ruck als CDU, ja? Machen Sie eine Minderheitsregierung und suchen Sie sich vernünftige Mehrheiten. Ja?
Also eine Minderheitsregierung könnten wir ja nur dann machen. Ja,
wir müssen jetzt mal, genau, ich gebe jetzt Frau Tillmann das Wort. Herr Heinze, ich bedanke mich, dass Sie angerufen haben und Ihre Argumentation auch vorgetragen haben, das nur ergänzt. Herr Höcke ist natürlich für diverse Zitate mittlerweile, die immer wieder NS-Vergleiche heranziehen, auch mehrfach hart in die Kritik geraten. Frau Tillmann, jetzt aber zu Ihnen, die CDU, die auch immer wieder natürlich unter dem Druck steht, viele Wähler an die AfD zu verlieren und irgendwie damit umgehen zu müssen.
Vielleicht darf ich kurz die Geschichte mit der Minderheitsregierung aufklären. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir nicht stärkste Fraktion sind, nicht den Auftrag, eine Regierungsbildung hier anzugehen. Von daher könnten wir im Moment gar keine Minderheitsregierung angehen, auch wenn wir das wollten. Ich habe in den Ergebnissen gesehen, dass wir 36.000 Stimmen an die AfD verloren haben, aber auch 20.000 an die Linke. Von daher kann ich gar nicht so genau erkennen, wo die unsere Wählerinnen und Wähler uns gerne haben möchten. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das Thema Spaltung nicht durch die Große Koalition entstanden ist. Also so sehr, wie wir uns inhaltlich streiten, ist der menschliche Umgang im Deutschen Bundestag bis zur letzten Wahl durchaus vernünftig gewesen. Man streitet sich inhaltlich, aber geht sich niemals menschlich an. Das hat sich schon verändert. Und da muss man schon auch sehr genau gucken, durch wen es sich verändert hat. Ich nenne andere Parteien nicht Altparteien und ich gestehe der SPD immer zu, dass sie auch den richtigen Weg für dieses Land will. Von daher ist, glaube ich, Ursache und Folge, wie man mit der AfD umgeht, schon durchaus von der AfD provoziert worden. Wir haben im Finanzausschuss Kollegen, mit denen wir sehr wohl vernünftig umgehen wollen, und dann werden im Parlament Reden gehalten, wo man sich wirklich nur noch mit Mühe zurückhalten kann, weil die Äußerungen einfach unsäglich sind. Also wenn bei der Demo in Erfurt, so habe ich es zumindest gelesen, dann plötzlich jemand sagt, ich bin Mediziner, ich weiß, dass gar keine 6 Millionen vergast werden können, das waren höchstens 300.000, dann erschreckt mich das und dann führt das nicht dazu, dass ich mit den Abgeordneten und den Kandidaten der AfD zusammenarbeiten will. Das heißt aber doch gar nicht, dass ich nicht mit den Wählerinnen und Wählern spreche. Das tun wir sehr intensiv und eins zeigen die Wahlen auch deutlich, dass die CDU-Kandidaten in ganz, ganz vielen Wahlkreisen sehr deutlich bei den Erststimmen zugelegt haben. Teilweise haben die 17-18% mehr Erststimmen, sodass man mal erkennen kann, dass die Menschen im Wahlkreis sehr wohl wissen, dass sie ihren Abgeordnetenkandidaten vertrauen können. Das ist bei der AfD ganz anders. Da sind die Erststimmergebnisse nicht besser als die Zweitstimmen. Da wird einfach eine Partei gewählt, ohne dass man wüsste, wer tatsächlich dahinter steht. Und ich glaube, das zeigt deutlich, dass die Menschen, wenn sie uns die Chance geben, mit uns zu reden, sich schon auch bei uns gut aufgehoben fühlen.
Dann haben wir hier zu diesem Komplex AfD mal einen Punkt gemacht und richten den Blick vielleicht auf das, was Professor Decker ja angeschoben hat. Die Führungsfragen, die letztlich nicht entschieden seien, seien einfach zu erheblich, um sie einfach zu ignorieren. Inwieweit ist jetzt möglicherweise, Frau Tillmann, jetzt auch die Frage ganz schnell zu klären, wer die Kanzlerkandidatur übernimmt?
Diese Diskussion ist bei uns ja entschieden worden in dem Augenblick, wo wir über die Bundesvorsitzende abgestimmt haben. Das war ja ein ähnliches Verfahren, wie es die SPD jetzt auch macht. Wir haben sehr intensiv und sehr lange gesprochen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dann mit einem guten Ergebnis zur Bundesvorsitzenden wählen lassen. Damit hat sie den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Ob das jetzt schnell oder nicht schnell gehen muss, das lasse ich mal außen vor. Ich bin immer dafür, dass man Dinge auch sehr intensiv wirken lässt. Sie kann als Verteidigungsministerin sich jetzt bundespolitisch profilieren. Das hat sie in der Syrien-Frage auch getan, sodass ich glaube, da braucht es keinen Schnellschuss. Neben dieser Frage stehen die Inhalte im Vordergrund und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Und von daher neige ich dazu, die Probleme der Menschen abzuräumen und die Personaldiskussion dann zu entscheiden, wenn sie ansteht.
Nun hat gerade ja die Person Bodo Ramelow auch gezeigt, wie wichtig Führungspersönlichkeiten für Wahlerfolge sind. Da auch mal passend die Mail zu. Beate Winzer hat uns geschrieben, Bodo Ramelow habe eine konsequente sozialdemokratische Politik betrieben und wurde belohnt. Das Original muss endlich aus der Koalition mit der CDU raus und das Original sei die SPD. Da ist wieder dieses Argument und auch die offene Führungsfrage. Frau Kaiser, Herr Professor Decker hat es ja angesprochen. Wenn wir jetzt knapp Ergebnisse wiedersehen bei diesem Mitgliederentscheid oder dieser Mitgliederbefragung. Wird das dann nach wie vor der ewige Kampf um die Führung zwischen der Flügel bei der SPD und bringt Ihnen nichts?
Ja, zum einen müssen wir jetzt erstmal sehen, wir haben ja doch eine Stichwahl, wie da die Ergebnisse sind. Und ich glaube schon, dass es natürlich auch daran lag, dass wir sehr viele Kandidatenteams hatten und auch eben auch Teams, was wir ja auch explizit wollten. Aber natürlich hat dann jeder und jeder auch einen Favoriten, der vielleicht in dem einen Team ist und die andere Person dann in dem anderen Team. Und dass das nicht immer so gut zusammenpasst, das für jeden Einzelnen ist vielleicht dann auch der Fall. Und sich da zu entscheiden, das muss ich auch ehrlich sagen, fiel mir dann auch nicht ganz so leicht. Also das ist jetzt, ging ja jetzt nicht um die Frage, ich will jetzt die, weil die aus der GroKo raus wollen oder die, weil die bei der GroKo bleiben wollen, sondern es war ja wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Angebot, was die Teams auch gemacht haben. Und entscheidend wird dann sein, wer sich durchsetzt und natürlich mit welchem Anspruch dann auch dieses Team auf dem Parteitag auftritt und auch welche, wie gesagt, ich sage ja so eine Idee, ich würde es schon wieso nennen, für die Partei, wo die Partei hin will, welches Gesellschaftsbild die sich vorstellt für die nächsten 10, 20 Jahre und wo die SPD hingehen soll, dass man das auch klar artikulieren kann, weil es ist wirklich so, und da gebe ich auch Herrn Decker recht, was uns fehlt, ist eine klare Führung und eine klare Idee, wohin uns diese Führung bringen möchte, wo sich eben dann auch viele wieder mitgenommen fühlen und auch sich unterhaken und sagen können, ja, da können wir zustehen, da können wir auf die Straße miteinander gehen. Und diese ewigen Diskussionen, die sich dann nur um die GroKo drehen, das ist, glaube ich, dann auch einfach zu kurz gefasst, sondern man muss auch mal weiterblicken, wo wollen wir denn überhaupt hin? Die GroKo-Frage für sich darf doch kein Selbstzweck sein. Es muss darum gehen, was wollen wir eigentlich als SPD, und danach müssen wir entscheiden. Und da braucht es natürlich eine klare Führung.
Herr Professor Decker, da geht es aber hin, eine klare Führung zu wollen. Aber was macht man dann im nächsten Schritt? Dazu möchte ich Herrn Stübecker, unseren Hörer aus Aachen, zitieren. Er schreibt, für die SPD der erste Schritt wäre nicht, die Regierung zu verlassen, sondern die eigene Haltung zu ändern und vor allem nicht gute und erfolgreiche Führungskräfte so zu verschleißen, dass sie am Schluss das Handtuch werfen müssen. Ist das das Dauerproblem der SPD, egal welches Spitzenteam sich jetzt durchsetzt?
Ja, das muss man leider so sagen. Gerade für eine Partei, die ja selber die Solidarität zu den eigenen Grundwerten zählt, da fragt man sich dann tatsächlich, wird das auch in der eigenen Partei gelebt? Ich nenne nur Sigmar Gabriel als Beispiel, der ja im Grunde, nachdem er den Vorsitz abgeben musste, nicht müde geworden ist, auch permanent seine eigenen Nachfolger zu kritisieren. Und das kann es natürlich nicht sein. Also eine Partei muss natürlich dann auch in der Lage sein, nach außen geschlossen aufzutreten. Ich glaube aber, es kommt noch etwas hinzu. Einige sagen ja jetzt im Grunde, die Große Koalition hat gar nicht so schlecht regiert. Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, die haben 50% ihrer Wahlversprechen bereits umgesetzt nach der Hälfte der Legislaturperiode. Aber man muss natürlich auch überlegen, mit welchen Ideen, mit welchen Überschriften ist diese Große Koalition angetreten. Und da hieß es zum Beispiel, ein neuer Aufbruch für Europa. Wo ist das geblieben? Also die Frage ist ja durchaus berechtigt. Das steht sogar im Koalitionsvertrag ganz oben. Da spielt zum Beispiel die deutsch-französische Zusammenarbeit doch eine große Rolle. Da sehen wir aber gar nicht, dass die Dinge irgendwie nach vorne gehen. Oder zweiter Punkt, Dynamik. Das verbindet sich ja vor allem mit den Fragen der Infrastruktur. Das nehmen die Menschen nicht so wahr. Und die dritte große Überschrift war, der gesellschaftliche Zusammenhalt in diesem Land. Stattdessen sehen wir aber, dass die Polarisierung eigentlich zunimmt, dass auch eine aggressive Stimmung herrscht im Lande. Und die Große Koalition ist angetreten mit diesen großen Zielen. Sie hat im Kleinen, was die Spiegelstriche angeht, vieles erreicht. Aber diese großen Ziele hat sie eigentlich nicht annähernd umgesetzt. Und ich glaube, das nehmen die Menschen auch wahr. Sie sehen nicht, dass von dieser Koalition tatsächlich auch etwas Innovatives ausgeht, was das Land insgesamt, was auch Europa nach vorne bringen könnte. Und das zusammengenommen mit den ungeklärten Führungsfragen erklärt eben die Misere. Und ich glaube nicht, dass das so über 2 Jahre dann auch weitergehen kann bis zu den regulären Wahlen 2021.
Unsere Themen heute sind die Landtagswahl in Thüringen und die Folgen daraus für die Bundesregierung. Es diskutieren Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion und Bundestagsabgeordnete aus Erfurt, Frank Decker, Politikwissenschaftler und Parteienforscher von der Universität Bonn und Elisabeth Kaiser, Bundestagsabgeordnete aus Gera, Greiz und Altenburger Land, Mitglied der parlamentarischen Linken der SPD. Das Stichwort der Polarisierung, die ja viele Menschen in der Gesellschaft spüren, und ich will dazu eine Mail zur Hand nehmen. Aus meiner Sicht, schreibt Markus Dietrich, hätten die Wähler in Thüringen 2 Parteien gewählt, die 2 große Probleme in Deutschland ansprechen. Das eine sei die Schere zwischen Arm und Reich, die zu weit auseinandergehe, daher die Linke. Das andere Problem, ihrer Wahrnehmung nach, zu viele Ausländer, daher AfD. Dem will ich gegenhalten, die Mail von George Mijot. Er schreibt, das Ergebnis der Thüringenwahl erinnere an Weimarer Verhältnisse, es sei traurig, aber es liege in der Natur vieler Menschen Futterneid und der Tritt nach unten. Der Drang zu externalisieren dürfe aber keine Entschuldigung sein, Faschisten zu wählen. Polarisierung der Gesellschaft, das betrifft ja nicht nur der Politik, sondern es geht sehr viel weiter. Frau Kaiser, was machen Sie in dieser Hinsicht aus diesem Wahlergebnis?
Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, und ich denke schon, das müssen wir uns ja auch mal europaweit anschauen, auch international. Polarisierung ist da ein Stichwort, was man in vielen Gesellschaften feststellt. Und ich habe das Gefühl, auch die Bevölkerung, das ist immer mehr diese Erwartungshaltung, ja oder nein, schwarz oder weiß. Also entweder stehst du dafür oder bist dagegen. Dieses verantwortungsvolle auch abwägen, komplexe Situationen auch mal erklären und überlegen, was macht man eigentlich. Da ist gar keine Geduld oder keine Akzeptanz mehr dafür da. Und das ist eine Entwicklung, Entwicklung, die ich sehr mit Sorge betrachte. Aber ich glaube, der Aspekt, der genannt wurde, es geht auch um soziale Ungleichheit, auch um Unsicherheiten, die mit aufgrund auch einer globalisierten Welt durchaus zutage treten, dass die sich auswirken. Und es gibt immer wieder auch die Menschen, die kommen damit gut zurecht, auch mit Unsicherheiten, die finden auch in diesem, sage ich mal, kapitalistischen System ihren Weg, die kommen da gut voran, aber es gibt eben auch welche, die haben vielleicht auch jetzt, gerade wenn wir uns auf den Osten konzentrieren, nach der Wende was aufgebaut und dann mit der Finanzkrise, Wirtschaftskrise ist dann das Unternehmen vielleicht wieder pleite gegangen und solche Erfahrungen, dass Dinge, die man erreicht hat, auch schnell wieder zu Bruch gehen können, dass nicht immer Sicherheiten da sind, dass man auch mit Zukunft vielleicht auch Perspektivlosigkeit oder eben auch Perspektivangst, dass man damit umgehen muss, dass das für viele Menschen schwierig ist. Und dann gibt es eben Kräfte, das ist eben auch die AfD, die vor allen Dingen im Netz und auf anderen Kanälen diese Unsicherheiten schüren, also da noch die Angst verstärken. Und Angst bei jedem Menschen führt oft zu Abwehr. Zu Abwehr und auch vielleicht zu versuchen, einfache Lösungen eben zu finden. Und wenn dann eben Angebote gemacht werden und gesagt wird, nee, wir müssen uns nur auf uns selbst konzentrieren, wir schotten uns ab, dann können uns die anderen nichts mehr tun. Das ist ein ziemlich einfach, aber natürlich keine Lösung. Und andere sagen eben, lasst uns doch die Probleme oder die Herausforderung mal anschauen, um was geht es eigentlich, was können wir für Lösungen anbieten und wie kann jeder da auch mitgestalten und mittun, und dass wir eben da nicht in Unsicherheit bleiben müssen.
Da müsste ich direkt noch einmal einhaken, Frau Tillmann, vielleicht an Sie. Da hat ja Professor Decker angesprochen, die Überschriften im Koalitionsvertrag hatten ja eigentlich diese Themen auch benannt, gegen die Polarisierung vorgehen zu wollen, mehr für Europa zu tun und die konkreten Fragen beispielsweise bei der Infrastruktur nachzurüsten. Wieso passiert dafür den Wähler offenbar so wenig Greifbares und wohin ist zum Beispiel das Thema Europa verschwunden?
Vielleicht darf ich noch einen Satz zum Thema kapitalistisches System sagen. Klar. Wir sind in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft und eins ist völlig klar, dass wir für den sozialen Bereich in den letzten Jahren massiv viel auf den Weg gebracht haben. Wir haben mittlerweile eine Sozialquote von 53%. Wir haben gerade darauf geachtet, dass die Menschen in unserem Land, die nicht so gut finanziell dargestellt sind, über eine gute Kinderbetreuung, über das Bildungspaket, über eine Entlastung von Kindergartenbeiträgen, über eine Entlastung bei den Steuern und Sozialabgaben, dass die besser gestellt sind als in der Vergangenheit. Von daher glaube ich, dass es an dem Punkt so nicht gelegen haben kann. Und wir werden das ja auch weiter tun, indem wir beim Solidaritätszuschlag eben gerade die entlasten, die nicht die sehr hohen Einkommen haben. Zum Zusammenhalt in der Gesellschaft, den Sie angesprochen haben, das können Politiker natürlich nicht alleine. Wir merken schon, dass das Klima rauer wird. Das lässt sich gar nicht nur in Wahlstimmen erkennen, sondern auch im Ton miteinander. Das ist für mich neu, ich mache schon ziemlich lange Politik, dass die Heftigkeit so zunimmt. Denn man kann sich sehr wohl in Sachfragen auseinandersetzen und trotzdem auf einem Niveau debattieren, was noch ermöglicht, vielleicht am nächsten Tag oder nach der nächsten Wahl eine Koalition mit einem anderen Partner zu machen. Das bedauere ich sehr und da müssen wir, glaube ich, alle miteinander darauf achten, dass wir mal wieder runterfahren auf ein Niveau, dass man sich am nächsten Tag auch noch in die Augen sehen kann.
Herr Götz ist in der Leitung, aus Niedersachsen ruft er uns an. Ich grüße Sie, Herr Götz, Ihre Meinung zum Thema.
Einen schönen guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Ich finde es recht interessant, vor allem dahingehend, dass die Politiker offensichtlich nicht wahrnehmen, dass ihre Zerstrittenheit, diese auch unter anderem in Bonn, in Berlin aufzeigen, ja auch zu einer Spaltung führen kann. Ich denke nur an Herrn Seehofer und seine leidige Diskussion zu Migration etc. pp. Ich glaube, das ist jetzt alles auch schon ein Stück weit so ein Nachbeben dessen, was damals so angerichtet worden ist. Und was die SPD angeht, ihre Entscheidung, doch in die Große Koalition zu gehen, war meines Erachtens nach das Falscheste, was man hätte machen können. Ich glaube, auch eine SPD hätte vielleicht auch mal eine Zeit lang Opposition sehr gut getan. Vielleicht dem hat man sich aus welchen Gründen auch immer verweigert. Und ich denke, auch das ist jetzt der Bumerang, der zurückkommt. Und die Menschen sagen, wenn die sich da in Bonn ständig, in Berlin ständig streiten, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute sagen, dann lass sie mal da weiter streiten. Wir suchen uns andere Alternativen, so blöd sich das anhört.
Vielleicht darf ich da mal die SPD in Schutz nehmen.
Na klar.
Man muss sich doch nochmal die Frage stellen, und die Situation haben wir ja jetzt in Thüringen auch. Was wäre denn passiert, wenn die SPD sich damals nicht in die Pflicht hätte nehmen lassen? Also dass Parteien, die kandidieren, dann sagen, wir möchten aber nicht in eine Regierung, obwohl sie möglich wäre, führt doch nur dazu, dass wir entweder sofort Neuwahlen hätten veranlassen müssen. Ich bin nicht sicher, ob die zu einem anderen Ergebnis geführt hätten. Wir können nicht so lange wählen, bis das Ergebnis rauskommt, was wir uns wünschen. Und in der Situation, in der Deutschland sich im Moment befindet, Brexit ist ja eben in den Nachrichten Thema gewesen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Deshalb hatte ich hohe Achtung vor der SPD, dass sie vor zwei Jahren gesagt hat.
Aber an der Stelle muss ich Ihnen leider widersprechen, weil der Punkt ist doch der. Damals hatte doch die SPD schon von sich aus gesagt, wir gehen in die Opposition. Man hat das Signal rausgegeben und dann hat man einen auf Wendehals gemacht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt.
Was hätten Sie denn getan? Welche Regierung hätten Sie denn dann möglich gemacht, wenn Sie in der Politik gewesen wären?
Also interessanterweise kommt jetzt die CDU auf die Idee, in Thüringen zu sagen, eine Minderheitsregierung wäre ja auch eine Variante. Das hat man damals auch von der CDU nicht unbedingt ins Auge fassen wollen. Also insofern, auch das wäre möglich gewesen. Und insofern hätte es, glaube ich, auch der SPD und wem auch immer auch besser getan. Aber gut, meine Meinung.
Herr Götz, vielen Dank. Dann kann Frau Kaiser vielleicht auch noch, weil der Teil der SPD war ja auch noch nicht ganz beantwortet, auch wenn Frau Tillmann jetzt die SPD verteidigt hat. Vielleicht wollen Sie das auch selber tun. Dafür kriegt Frau Tillmann gleich noch die Frage danach, inwieweit eben auch gerade Äußerungen rund um Herrn Seehofer zu dieser Polarisierung beigetragen haben. Aber in der Reihenfolge erst Frau Kaiser.
Also ich glaube auch schon, also ich war ja damals auch schon der Auffassung, dass uns die Große Koalition nicht gut tun wird, was wir ja sehen. Aber jetzt hinterher zu sagen, hätte, ist natürlich dann auch schwierig. Und in der Situation damals war es tatsächlich eine schwierige Entscheidung auch, weil wir wollten ja eigentlich wirklich nicht in die Regierung gehen, nicht mit der Union, weil wir ja gemerkt haben, dass es uns nicht gut getan hat und auch nicht der Demokratie in unserem Land, weil schon nach der letzten Großen Koalition, die wir hatten, die ja eigentlich noch im Vergleichsweise harmonisch verlief, mit großen Mehrheiten, bereits die Polarisierung im Land begonnen hat und auch schon spürbar war. Und jetzt ist natürlich die Frage aber nicht, was hätte man damals anders machen müssen, sondern wie geht es weiter? Ich glaube, darauf muss man sich auch konzentrieren. Und ich glaube auch, dass diese Polarisierung natürlich auch damit zusammenhängt, wenn man in der Koalition ist und eher mit Streit auffällt, als durch die guten Dinge, die man tut. Aber auf der anderen Seite wünschen sich, und das habe ich auch gespürt, die Menschen auch ein klares Profil der Parteien. Und in diesem Dilemma steckt man dann eben, wenn man auch in so einer Koalition ist, dass man auf der einen Seite natürlich darauf angewiesen ist, gut miteinander zu arbeiten, um die Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, und darüber hinaus auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite trotzdem die Profilschärfe zu haben, die die Menschen eben auch erwarten. Das meine ich eben. So schwarz-weiß kann es dann aber in der Koalition nicht funktionieren. Und umso schwieriger wird dann das Handeln der beiden Koalitionspartner.
Dann will ich den anderen Aspekt von Herrn Götz nochmal Frau Tillmann in Erinnerung rufen, inwieweit eben doch die Parteien und in der Form von Herrn Seehofer rund um die Migrationspolitik vor einem guten Jahr zu dieser Polarisierung mit beigetragen haben, damit Verantwortung tragen und eben nicht nur das allgemeine gesellschaftliche Klima, die Medien oder auch die AfD.
Es hat ja Gründe, warum wir Mitglied unterschiedlicher Parteien sind. Also ich habe mich ja da ziemlich bewusst entschieden, Mitglied der CDU zu sein und nicht der SPD oder sogar der CSU. Das ist nicht nur ein örtlicher Aspekt gewesen. Von daher gibt es schon auch inhaltliche Unterschiede. Und jetzt sind wir immer in der Situation, diskutieren wir diese inhaltlichen Unterschiede öffentlich, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, wo die einzelne Partei steht, oder versuchen wir, das hinter verschlossenen Türen zu machen. Ich neige dazu, es öffentlich zu machen, damit die Menschen auch die verschiedenen Argumente erkennen und auch erkennen, dass wir das, was die Bürgerinnen und Bürger uns mitgeben wollen, verstanden haben. Das darf nicht im Streit ausarten. Und ja, im letzten Jahr, das war ein Niveau, was uns nicht gut getan hat. Wir haben das ja auch sehr zügig eingestellt. Ob der Schaden jetzt noch Folgewirkungen hat, kann ich nicht erkennen. Aber es ist ja nicht so, dass vor einem Jahr die AfD erst durch die Äußerungen von Herrn Seehofer entstanden wären. Aber ja, es ist so, wir sollten nach außen inhaltlich diskutieren, aber den Streit intern führen, wenn er dann überhaupt nötig ist.
Aus Hamburg ruft uns Herr Jessen an. Er ist nicht in der Leitung, höre ich gerade. Das wird gerade noch versucht. Aber dann können wir einer Mail von Frau Brigitte Breckwoldt noch kurz zu Gehör geben. Nach ihrer Wahrnehmung werde die SPD so lange weiter abstürzen, bis sie den Mut zur totalen Zäsur habe und sich neu aufstelle. Das sei aber ein sehr langer Prozess. Möglicherweise habe die SPD ja den Mut, sich den Linken anzunähern. Herr Professor Decker, ist das die Kursbestimmung, die die SPD widerspricht? Stärker macht Richtung links?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn wir haben ja jetzt in Thüringen gesehen, dass eine Linke im Grunde mit einem eher konservativen Profil sehr erfolgreich sein kann. Und wo liegen eigentlich Politik inhaltlich die Unterschiede zwischen einer Ramelow-Linken und einer Sozialdemokratie. Das ist kaum erkennbar. Und ich glaube, darüber wird sich die SPD schon Gedanken machen. Wir haben ja auf der Bundesebene eine ganz interessante Entwicklung, kaum bemerkt, aber seit der Bundestagswahl, auch durch das Erstarken der Grünen, haben wir einen sehr viel größeren Zuspruch für die drei linken Parteien. Ich rechne jetzt die Grünen einmal zum linken Lager mit dazu, als das vorher der Fall gewesen ist. Also bei der Bundestagswahl hatten die drei linken Parteien 38%, jetzt liegen sie bei 45%. Und insoweit ist die Situation, auch mit Blick auf mögliche Koalitionen, natürlich auf der Bundesebene eine ganz andere als jetzt in Thüringen oder überhaupt in den ostdeutschen Bundesländern. Da gibt es durchaus Regierungsalternativen. Und die Alternative, die eigentlich am nächsten liegt, ist eine schwarz-grüne Koalition. Die schwarz-grüne Koalition wäre aber auch eine große Koalition. Sie würde beide Seiten, die Grünen, aber vor allem eben auch die Unionsparteien, auch zu schmerzlichen Kompromissen zwingen. Und die Frage wäre, ob die SPD dann in einer Oppositionsrolle sich davon eben auch stärker wieder absetzen könnte mit einem eigenen Profil. Und welche Rolle die Linke dabei spielt. Auf der Bundesebene kommt natürlich ein Thema hinzu, was die Annäherung zwischen den beiden Parteien schwierig macht. Das sehen wir in der aktuellen Diskussion um die Außenpolitik. Das ist die neuralgische Frage des militärischen Engagements, also bei möglichen Auslandseinsätzen. Und da müsste sich die Linke bewegen, wenn das einträte, dann glaube ich, wäre eine solche Annäherung durchaus vorstellbar. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, auch Thüringen ist da ein weiterer Schritt, dass eigentlich dieses Schreckgespenst einer linken Koalition in Deutschland, dass das nicht mehr so verfängt. Und wenn jetzt sogar die Union, die CDU in Thüringen genötigt ist, mit der Linken zusammenzuarbeiten, dann wird es ihr natürlich umso schwerer fallen, auch vor einer solchen Möglichkeit auf der Bundesebene zu warnen. Insoweit haben wir doch jetzt auch durch Thüringen nochmal interessante Verschiebungen in der deutschen Parteienlandschaft.
Herr Jessen, der gerne auch etwas zur Linken gesagt hätte aus Hamburg, erreichen wir leider nicht. Aber wir haben Herrn Höhle in der Leitung. Ich grüße Sie. Ihre Meinung zum Thema?
Also meine Meinung.
Frau Höhle, entschuldigen Sie.
Ja, ist gar kein Problem.
Entschuldigen Sie.
Das macht nichts. Meine Meinung geht eigentlich nur darum, dass ich sage, ich bin froh, dass der Herr Ramelow gewonnen hat, dass die Partei dort gewonnen hat. Denn Herr Ramelow ist für mich, ich habe ihn erlebt in Interviews und so weiter, ein ehrlicher Politiker, nicht so ein Schaumschläger, nicht so ein Schauspieler, nicht so einer, der nur, weil er rankommen möchte, irgendwas verspricht, was er nicht versprechen kann, der sich auch zu kleinen Schwächen seines eigenen Lebens bekannt hat und seine Familie rauslässt aus diesen ganzen Sachen. Und ich hoffe, ich hätte ihm viel, viel mehr gewünscht. Und ich wünsche ihm nicht, dass er mit der CDU zusammengeht. Denn die CDU hat es gezeigt, auch bei der SPD, sie machen das immer so. Alles, was dann gelingt, haben sie gesagt. Und was nicht gelingt, das gehört in die Partei der Linken oder der SPD. Also es ist eine ganz schräge Partei, muss ich Ihnen sagen. Und ich finde es toll, dass der Herr Ramelow gewonnen hat. Ich habe viele Verwandte in Thüringen und die waren alle mit Daumendrücken dabei, dass er gewinnt.
Aber Frau Höhle, welche Art von Regierung stellen Sie sich denn jetzt für Thüringen vor, wenn die CDU also, kein Koalitionspartner werden soll?
Ich hoffe, ich habe heute schon so viel gerechnet. Es ist praktisch so, ohne AfD und ohne CDU kriegen sie die Mehrheit zusammen. Aber
FDP, die nicht will.
Ja, das ist klar. Die FDP hat sich ja schon immer, wenn es drauf ankam, der Sache verwehrt und der Sache nicht angenommen. Das haben sie schon immer so gemacht. Ne? Aber na gut, dann weiß ich auch noch nicht, kann ich Ihnen nicht sagen, da muss eben eine Minderheitsregierung ran. Aber mit der CDU würde ich auf keinen Fall gehen.
Frau Höhle.
Auf keinen Fall. Die waren nicht gut für Thüringen.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Was für eine Lehre, wenn ich das an Frau Kaiser weitergebe, gibt das möglicherweise für die SPD? Die SPD würde sich ja weiter gerne mit Bodo Ramelow in das Regierungsboot setzen, aber es reicht eben nicht. Stimmt dann also die Analyse, dass letztendlich das Regieren in Berlin die SPD so klein gemacht hat, Frau Kaiser?
Also zum einen möchte ich nur noch mal sagen, dass ich glaube, bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt bei der Regierungsbildung hier in Thüringen haben, es schon interessant ist, dass jetzt eine Minderheitsregierung dieses Modell doch auch denkbar wird. Und vielleicht kann man das dann eben auch diese Angst davor, die wir ja auch bei der Bundestagswahl 2017 hatten, dann auch wieder nehmen, dass man so eine Modelle eben auch mal ausprobiert. Die Frage, ob jetzt allein Berlin für die SPD entscheidend ist, auch in den Ländern, die hatten wir ja auch am Anfang schon noch mal aufgegriffen. Ich glaube, natürlich hat es großen Einfluss, was wir in Berlin machen, auf das, was vor Ort passiert. Und ich glaube schon, wenn wir, das wurde ja auch angesprochen, wieder eine klare Führung haben, einen Kurs, wo wir wissen, wo es hingeht, dass wir dann auch wieder vor Ort punkten können. Also ich merke das ja auch, dass mir viele sagen, ach wissen Sie, ich habe früher die SPD gewählt, aber jetzt weiß ich nicht mehr so richtig. Also irgendwie bin ich mir nicht sicher, wo ich bin mit der SPD. Und wenn wir den Menschen wieder sagen können, wofür wir stehen, wo wir hinwollen und wieder ein Zuhause bei uns als Partei geben können, dann haben wir viel gewonnen. Und da braucht es aber auch eine starke SPD im Bund dazu.
Herr Rünger ruft uns an aus Berlin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag in die Runde. Ja, ich habe erstmal eine Frage. Also öfter wird die Linke als extrem bezeichnet, ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe manchmal bei denen intern auch, war ich bei Veranstaltungen dabei, also die wirken dann ganz normal, ja. Also das war nicht meine Meinung, aber eigentlich okay. So. Und das sieht man ja an Bodo Ramelow, dass das auch geht. Die andere Richtung, in die ich noch gehen wollte, ist, die SPD zum Beispiel, die wunderte sich, dass sie so viele Maßnahmen ergriffen haben und so viel gut gearbeitet haben. Und das bei der Bevölkerung nicht ankommt. Also ich würde dazu sagen, dass die Maßnahmen meistens gar nicht ausreichen. Also zum Beispiel der Mindestlohn. Also vom Mindestlohn kann man halt kein Leben organisieren, auch nicht langfristig. Und das kommt dann eben bei der Bevölkerung nicht an. Andere Sachen sind die Infrastruktur, also Schulen, Radwege und so weiter. Da gibt es viele Themen, die sind schon seit 2000 im Programm. Aber gelöst ist nichs.
Herr Rünger,
besonders
ja.
In Berlin nicht. Also das sind ja.
Die zwei Punkte. Alles klar, gebe ich gerne weiter, Herr Rünger. Die Linke sind eigentlich gar nicht so schlimm, meinte Herr Rünger gerade. Finden Sie das mittlerweile auch, Frau Tillmann?
Also das hat Bodo Ramelow ja im Wahlkampf auch gut hinbekommen, dass er einen sehr auf seine Person zugeschnittenen Wahlkampf gemacht hat. Da sagen alle, das ist netter. Wenn ich mir allerdings angucke, was die einzelnen Abgeordneten tun, dann finde ich es schon eigenartig, dass man mit Antifa-Sticker rumläuft oder Polizisten als Bastard bezeichnet. Also das ist schon was, was ich nicht mehr innerhalb des Mittespektrums aufhalte und was ich schon extrem finde. Die Frage, ob die Linken insgesamt schlimm sind, haben die Wählerinnen und Wähler eigentlich selber entschieden. Sie wollten Bodo Ramelow als Ministerpräsident. Sie wollten gar nicht die Einzelkandidaten, die überwiegend gar nicht durch Erststimmen gewählt worden sind, sondern sie wollten die Partei unter Bodo Ramelow, die haben sie jetzt bekommen. Und da wird sich jetzt zeigen, wie es weitergeht. Die rot-rot-grüne Regierung hat ja vorgesorgt, indem sie einmalig in dieser Legislaturperiode den Doppelhaushalt verabschiedet hat. Das heißt, sie könnte sehr wohl als Minderheitsregierung ein Jahr mindestens durchhalten, weil kein Haushalt zu verabschieden ist. Das kann kein Beispiel für den Bund sein, denn ich weiß als Haushälterin, dass Haushaltsverhandlungen, wenn man keine stabile Koalition hat, immer sehr, sehr teuer wird und dass eher dann allen Gruppen versprochen wird, was zu machen und dass das für eine konsolidierte Haushaltsführung eigentlich nicht sehr hilfreich ist.
Frau Kaiser, dann an Sie den anderen Aspekt von Herrn Rünger. Infrastruktur mehr machen, Mindestlohn sei zu wenig, das rennt bei Ihnen natürlich offene Türen ein. Aber ist es dann nicht auch die Aufgabe zu erklären, warum Kompromisse immer bedeuten Wege in kleinen Schritten und warum hat da Ihre Wählerklientel offenbar keine Geduld mehr?
Ja, ich glaube, weil wir diese Kompromisse schon viel zu lange machen. Wir haben vielmals gute Ideen. Wir haben jetzt erst im Frühjahr nochmal eine Sozialreform vorgestellt als SPD, die wir gut und wichtig fänden. Dazu gehört natürlich auch die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und aber auch Reformen bei Hartz IV. Und viele Anhänger sagen, ja, finden wir gut. Machtmal. Und dieses Machtmal fällt uns natürlich in der großen Koalition schwer. Und dann können wir eben dann doch nur Kompromisse eingehen, die natürlich was für die Menschen verändern, auch zum Besseren, aber nicht in dem Maße spürbar sind, dass man sagt, das ist eine grundlegende Veränderung in der Art, wie wir Politik machen. Und gerade bei dem Thema Mindestlohn zum Beispiel, der Mindestlohn, das ist ja, geht ja nicht darum, dass der Staat für jeden das absichert in einer bestimmten Höhe, dass man sich eigentlich zurücklehnen muss und könnte und sagen, alles prima, sondern es geht eigentlich auch darum, dass wir sagen, wie können wir für bessere Löhne insgesamt sorgen. Also da ist der Mindestlohn eine Reißlinie sozusagen, wo man sagt, das muss mindestens gegeben sein. Klar, der ist auch meiner Meinung nach noch zu niedrig. Aber am Ende muss es ja vielmehr auch darum gehen, dass wir Tarifverträge haben, die von sich aus schon höhere Löhne auch vereinbaren. Und dass wir dahin kommen, dass die Menschen eben merken, ich gehe jeden Tag arbeiten und ich habe auch was raus. Und ich kann auch mal in Urlaub fahren. Ich kann mit meiner Familie auch mal was unternehmen. Und trotzdem reicht es am Ende des Monats noch. Wir haben von steigenden Mieten gesprochen. Mhm. Aber ich glaube, auch dieser Unterschied zwischen Stadt und Land und strukturschwachen Regionen und anderen Regionen, das muss man auch in den Blick nehmen. Ja. Und beim Thema Infrastruktur eine Eins, also ich meine, das ist natürlich, kommt das auch nicht bei jedem an und Infrastruktur dauert auch mal lange und da muss man auch mal Geld in die Hand nehmen und auch mal als Staat ein paar Schulden aufnehmen, um da richtig mal zu investieren und grundlegend für eine gute Infrastruktur zu sorgen. Also da ist auch die schwarze Null natürlich, also meiner Meinung nach, auch kein Selbstzweck, sondern muss man genau gucken, ob man da auch mal sagt, das darf nicht nur unser Prinzip sein, sondern wir müssen jetzt mal in die Infrastruktur investieren. Aber
das Schlusswort möchte ich jetzt doch, entschuldigen Sie, Frau Tillmann, dass ich Ihnen dazwischen gehe, das Schlusswort, denn unsere Zeit geht rum, möchte ich an Professor Decker geben, kombiniert mit einer Mail von Frau Segerer, unserer Hörerin, die schreibt, die Regierung solle die Themen, die sie angeht, gut priorisieren, mutig handeln und den Bürgern gut kommunizieren. Einer stabilen Regierung halte sie für notwendig. Also doch weiter?
Das würde ich jetzt nicht bedingungslos sagen. Wenn diese drei erstgenannten Forderungen, wenn das eintritt, würde sich die Notwendigkeit einer neuen Regierung nicht stellen. Aber darüber haben wir jetzt die ganze Zeit diskutiert. Und unser politisches System hält ja auch die Alternativen bereit. Wenn die Regierung zerbricht, gibt es dann wahrscheinlich Neuwahlen. Und dann gibt es im Bund auch sehr gute Möglichkeiten, anders als in Thüringen, dass neue Mehrheiten, neue Koalitionen gebildet werden können.